Rainer, lies mal vor.
Kapitel 11. Brot und Salz. Frau von Morcerf trat mit ihrem Begleiter unter eine Lindenallee, die nach dem Treibhaus führte. »Nicht wahr, es war heiß im Salon, Herr Graf«, sagte sie. »Ja, gnädige Frau«, und ihr Gedanke, die Türen und Läden öffnen zu lassen, war vortrefflich. Als der Graf diese Worte sprach, bemerkte er, dass Mercedeses Hand zitterte. »Doch Sie«, sagte er, »mit diesem leichten Kleid und ohne anderes Schutzmittel um den Hals als diesen Schal von Gaze, Ihnen ist wohl kalt?« »Wissen Sie, wohin ich Sie führe?« sagte die Gräfin, ohne auf Monte Christus' Frage zu antworten. »Nein, gnädige Frau«, antwortete dieser, »doch Sie sehen, ich leiste keinen Widerstand.« »In das Treibhaus, das Sie dort am Ende der Allee erblicken.« Der Graf schaute Mercedes an, als wollte er sie befragen. Doch sie setzte ihren Weg fort, ohne etwas zu sagen, und Monte Cristo blieb stumm. Sie traten in das Gebäude, das ganz mit herrlichen Früchten geschmückt war, die schon Anfang Juli in dieser künstlichen Temperatur reiften. Mercedes verließ den Arm des Grafen und pflückte an einem Weinstock eine Muskattraube. »Nehmen Sie, Herr Graf«, sagte sie mit einem so traurigen Lächeln, dass man die Tränen am Rande ihrer Augen hätte können hervorbrechen sehen. »Ich weiß wohl, unsere französischen Trauben sind nicht mit denen von Sizilien und Zypern zu vergleichen, doch sie werden gegen unsere nördliche Sonne nachsichtig sein.« Der Graf verbeugte sich und machte einen Schritt rückwärts. »Sie schlagen es mir ab?« fragte Mercedes mit zitternder Stimme. »Gnädige Frau«, antwortete Monte Cristo, »ich bitte Sie demütigst um Entschuldigung, aber ich esse nie Trauben.« Ein herrlicher Pfirsich hing, wie die Weinrebe, an einem durch die künstliche Hitze des Treibhauses erwärmten Spalier. Mercedes näherte sich der samtartigen Frucht und pflückte sie. »Nehmen Sie diesen Pfirsich«, sagte sie. Doch der Graf machte dieselbe Gebärde der Weigerung. »Abermals«, sagte sie mit einem schmerzlichen Ton, dass man fühlen konnte, wie dieser Ton ein Schluchzen unterdrückte. »In der Tat, ich habe Pech.« Ein banges Schweigen folgte auf diese Szene. Der Pfirsich war wie die Traube auf den Sand gefallen. »Herr Graf«, sagte Mercedes, Monte Cristo mit flehendem Auge anschauend, »es gibt eine rührende arabische Sitte, die auf ewig die zu Freunden macht, die Brot und Salz unter demselben Dach geteilt haben.« »Ich kenne Sie, gnädige Frau«, antwortete der Graf, »doch wir sind in Frankreich und nicht in Arabien, und in Frankreich gibt es ebenso wenig ewige Freundschaften wie eine Teilung von Brot und Salz.« »Doch sprechen Sie«, sagte die Gräfin, stammelnd und ihre Augen auf Monte Christus' Augen heftend, den sie mit ihren beiden Händen am Arm fasste. »Nicht wahr? Wir sind Freunde.« Das Blut floss zum Herzen des Grafen zurück, und er wurde bleich wie der Tod. Dann stieg es vom Herzen aufwärts, überströmte seine Wangen, und seine Augen schwammen ein paar Sekunden lang im weiten Raum wie die eines von einem Blendwerk getroffenen Menschen. »Gewiss sind wir Freunde, gnädige Frau«, erwiderte er, »warum sollten wir es auch nicht sein?« Dieser Ton war so weit von dem entfernt, den Frau von Morcerf zu hören wünschte, dass sie sich umwandte, um einen Seufzer entschlüpfen zu lassen, der einem Stöhnen glich. »Ich danke«, sagte sie und schritt vorwärts. So machten sie einen Gang durch den Garten, ohne ein einziges Wort zu sprechen. »Mein Herr«, sagte plötzlich die Gräfin nach 10 Minuten einer schweigsamen Wanderung, »ist es wahr, dass Sie so viel gesehen, so viele Reisen gemacht, so viel gelitten haben?« »Ja, gnädige Frau, ich habe viel gelitten«, antwortete er. »Aber nun sind Sie glücklich?«
»Allerdings, denn niemand hört mich klagen.«
»Und Ihr gegenwärtiges Glück hat Ihre Seele besänftigt?«
Mein gegenwärtiges Glück kommt meinem vergangenen Unglück gleich.
Sind Sie nicht verheiratet?
Fragte die Gräfin.
Ich? Verheiratet?
Entgegnete Monte Cristo bebend.
Wer konnte Ihnen dies sagen?
Man hat es mir nicht gesagt, aber man hat sie wiederholt eine junge, hübsche Person in die Oper führen sehen. Es ist eine Sklavin, die ich in Konstantinopel gekauft habe. Es ist die Tochter eines Fürsten, aus der ich meine Tochter mache, da ich keine andere Zuneigung auf Erden habe.
Sie leben also allein?
Ich lebe allein.
Sie haben keine Schwester, keinen Sohn, keinen Vater?
Ich habe niemand.
Wie können Sie so leben, ohne dass Sie etwas an das Dasein bindet?
Das ist nicht mein Fehler, gnädige Frau. In Malta hatte ich eine Geliebte. Ich wollte sie heiraten, als der Krieg kam und mich wie ein Sturmwind von ihr fortführte. Ich hatte geglaubt, sie liebe mich hinreichend, um mich zu erwarten und sogar meinem Grab treu zu bleiben. Bei meiner Rückkehr war sie verheiratet. Das ist die traurige Geschichte des damals 20-jährigen Mannes. Ich hatte vielleicht ein schwächeres Herz als die anderen und litt mehr, als andere an meiner Stelle gelitten haben würden. Die Gräfin blieb einen Augenblick stehen, als bedürfte sie eines Haltes, um Atem zu schöpfen.
»Ja«, sagte sie, »und diese Liebe ist Ihnen im Herzen geblieben. Man liebt nur einmal wirklich. Und Sie haben diese Frau nie wiedergesehen?«
»Nie. Ich bin nicht nach Malta, wo sie war, zurückgekehrt.«
»Sie ist also in Malta?«
»Ich glaube.«
»Und haben Sie ihr die Leiden vergeben, die sie Ihnen bereitete?«
»Ihr? Ja.«
»Doch nur ihr. Sie hassen immer noch die, welche Sie von ihr getrennt haben?«
»Ich? Keineswegs. Warum sollte ich sie hassen?« Die Gräfin stellte sich Monte Cristo gegenüber. Sie hielt noch ein Stück von der duftenden Traube in der Hand.
»Nehmen Sie«,
sagte Mercedes. »Ich esse nie Trauben«, erwiderte Monte Cristo noch einmal. Die Gräfin schleuderte die Traube mit einer Gebärde der Verzweiflung in das nächste Gebüsch.
»Unbeugsam«,
murmelte sie. Monte Cristo blieb so unempfindlich, als gelte der Vorwurf gar nicht ihm.
Albert lief in diesem Augenblick herbei und rief, »Oh, meine Mutter, ein großes Unglück!« »Was ist geschehen?«
fragte die Gräfin und richtete sich wie nach einem Traum zur Wirklichkeit erwachend hoch auf.
»Ein Unglück, sagst du? In der Tat, es musste ein Unglück geschehen.«
»Herr von Villefort ist hier.«
»Nun?« »Er kommt, um seine Frau und seine Tochter zu holen.«
»Warum?«
»Die Frau Marquise von Sommerau ist mit der Nachricht in Paris angelangt. Herr von Sommerau sei bei seiner Abreise von Marseille auf der ersten Station gestorben. Frau von Villefort, die sehr heiter war, wollte dieses Unglück weder begreifen noch glauben. Doch Fräulein von Villefort erriet, so vorsichtig ihr Vater auch zu Werke ging, bei den ersten Worten alles. Der Schlag traf sie wie der Donner und sie sank ohnmächtig nieder.«
»Was ist denn Herr von Sommerau für Fräulein von Villefort?« fragte der Graf.
»Ihr Großvater mütterlicherseits. Er wollte hierher kommen, um die Heirat seiner Enkelin mit Franz zu beschleunigen.«
»Ah, wirklich?«
»Franz hat nun Aufschub«, fiel Albert ein. »Warum ist Herr von Sommerau nicht so ebenso auch Fräulein Danglars Großvater?« »Albert, Albert«, versetzte Frau von Morcerf im Tone zarten Vorwurfs. »Was sagst du da? Ah, Herr Graf, Sie, für den er so große Achtung hegt, sagen Sie ihm, dass er übel gesprochen habe.«
Und sie machte einige Schritte vorwärts. Monte Cristo schaute sie so seltsam und mit einem zugleich so träumerischen und von liebevoller Bewunderung erfüllten Ausdruck an, dass sie zurückkehrte. Dann nahm sie seine Hand, drückte zugleich die ihres Sohnes und sagte, beide aneinander pressend,
»Nicht wahr? Wir sind Freunde.«
»Oh, Ihr Freund, gnädige Frau?« erwiderte Monte Cristo. »Ich habe nicht diese Anmaßung, doch jedenfalls bin ich Ihr ehrerbietiger Diener.«
Die Gräfin entfernte sich mit unaussprechlich gepresstem Herzen, und ehe sie 10 Schritte gemacht hatte, sah sie der Graf ihr Taschentuch an die Augen drücken.
»Sind Sie uneins, meine Mutter und Sie?«
fragte Albert erstaunt. »Im Gegenteil, da sie mir in ihrer Gegenwart gesagt hat, wir seien Freunde«, antwortete der Graf. Und sie kehrten in den Salon zurück, den Valentin und Herr und Frau von Villefort soeben verlassen hatten. Es versteht sich von selbst, dass Morel gleich nach ihnen weggegangen war.